Generation Miete und wie sich das ändern ließe. Deutschland gilt schon seit langem als Mieternation. Die neuen Zensusdaten unterstreichen, dass sich dieser Trend fortgesetzt hat. Trotz langer, sehr niedriger Zinsen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind die Gründe und wie ließe sich dieser Trend drehen? Das ist unser Thema heute in der 1a Lage und hier die Fragen im Einzelnen. Wie hat sich die Wohneigentumsquote entwickelt? Bremen und Hamburg haben einen besonders hohen Rückgang bei der Wohneigentumsquote. Wie sieht es allgemein in den Städten aus? Warum ist die Wohneigentumsquote gesunken, obwohl doch die Zinsen zwischen 2011 und 2022 niedrig waren? Sollte sich die Politik überhaupt um die Wohneigentumsbildung kümmern? Und was sollte die Politik tun, wenn ja? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage und heute reden wir über die Gen Z. Ist es eigentlich die Gen Z? Wahrscheinlich gar nicht so sehr. Wir reden auf jeden Fall über eine Generation, die am liebsten mietet, weil dieses mit den Verpflichtungen und so, das ist auch ein bisschen oldschool, das ist eher sowas für die Generation X oder sogar Babyboomer. Jedenfalls haben wir eine Generation, die am liebsten mietet und darüber wollen wir heute reden und das Ganze natürlich nicht nur so ein bisschen irgendwie Gaskugel gucken und mal wieder über die Jugend schimpfen und so, sondern wir machen das wissenschaftlich fundiert. Dafür brauchen wir ihn, dafür schätzen wir ihn und dafür haben wir ihn heute auch wieder. Ein großer Applaus. Unser weltbekannter und berühmter Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Deutschland gilt seit langem als Mieternation. Das heißt es auch im Intro. Und nun ist natürlich dann mal die Frage, lass uns mal die Basiszahlen studieren. Wie hat sich die Wohneigentumsquote entwickelt?
Genau. Anlass dafür ist einfach die Veröffentlichung vom Zensus, der Zensus 2022. Jetzt mag einer sagen, naja, wir haben doch schon 2024, warum jetzt Zahlen von 2022? Aber tatsächlich sind die erst dieses Jahr veröffentlicht. Der Zensus, es ist die große Volksbefragung, wenn man so will, wo tatsächlich 10% der Bevölkerung dann befragt worden sind. Also wirklich repräsentativ, wirklich tiefgründige Zahlen, wenn man so will. Und da kann man eben auch die Wohneigentumsquote ablesen und es zeigt sich, dass es zwar insgesamt mehr Wohneigentümer geworden sind in den letzten 11 Jahren, also der letzte Zensus war 2011 und in der Zeit ist die Zahl der Wohnungseigentümer, der Selbstnutzer von 17,3 Millionen Haushalten auf 17,8 gestiegen, aber die Bevölkerung insgesamt ist stärker gestiegen. Und deswegen ist die Quote tatsächlich nochmal gesunken. Ja, also wir hatten 45% Wohneigentumsquote jetzt auf 44%. Zum Hintergrund, Deutschland ist da ohnehin relativ niedrig, was die Wohneigentumsquote angeht. Wir haben in Spanien um die 80%, wir haben in Großbritannien so um die 70%, auch in den Niederlanden, Belgien so jeweils über 60%, in vielen skandinavischen Ländern. Also Deutschland ist da sowieso schon hinterherhinkend und hinkt jetzt noch ein bisschen mehr hinterher. Was auffällig ist, es gibt eben auch Daten für die Bundesländer, dass wir da durchaus unterschiedliche Entwicklungen haben, beziehungsweise wir haben eine klare Ost-West-Teilung. Also in allen westdeutschen Bundesländern ist die Wohnungseigentumsquote gefallen. Besonders stark in Bremen um minus 2,8%. In Schleswig-Holstein ist es auch gefallen um minus 2,3%. Saarland minus 2,7%, das sind somit die stärksten Rückgänge, auch Niedersachsen 2,5%, Bayern ist so 0,8% minus und dann die ostdeutschen Bundesländer, da haben wir leichte Anstiege, Brandenburg plus 0,6%, Thüringen plus 0,8%, Mecklenburg-Vorpommern 1,3% und Sachsen 1,6%, aber man muss natürlich einfach berücksichtigen, die ostdeutschen Bundesländer, die haben eine sehr, sehr niedrige Wohneigentumsquote, da ist die so im Durchschnitt immer noch bei 35% und in Westdeutschland insgesamt ein bisschen höher. Also so ein bisschen nivellierend, aber in der Gesamttendenz ja einfach rückläufig.
Ketzerische Zwischenfrage, kann man sagen, dass die jüngsten politischen Ereignisse da irgendwie positiv stimmen? Ach nee, ist bis 22, ne? Also insofern, alles das, was da jetzt irgendwie passiert, das kann noch nicht mit eingeflossen sein. Okay, nehme ich zurück, alles klar, geht's weiter. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Naja, also man kann natürlich schon das auf die Geschichte, unterschiedliche Geschichte zurückführen. In Ostdeutschland ist man ja einfach 1990 so gestartet. Es hatte ja keiner Wohneigentum oder die wenigsten hatten Wohneigentum. Das meiste war eben von den Kombinaten oder ich weiß gar nicht, wie man die Wohnungsgesellschaften da nannte. Und das hat man ja nicht privatisiert, wie zum Beispiel in vielen osteuropäischen Ländern. Also es wird ja oft auch so auf Rumänien geschaut oder so, wo 95% Wohneigentumsquote. Das liegt einfach daran, dass den nach dem Zusammenbruch des Kommunismus den Mietern die Wohnung einfach geschenkt worden ist. So, und in Ostdeutschland ist man aber den Weg gegangen und hat gesagt, nee, wir machen da jetzt kommunale Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaften draus. Und insofern war die Wohneigentumsquote einfach sehr, sehr niedrig und sie ist seitdem nicht merklich gestiegen. So kann man es. Und deswegen würde ich auch diesen Anstieg der Quoten jetzt nicht in der Weise interpretieren, da findet jetzt eine besondere Wohneigentumsbildung statt, sondern ja, also viel schlechter konnte es auch nicht werden.
Naja, also okay, aber gut, 44% ungefähr. Über alles, das ist weniger als die Hälfte. Das, was besonders ins Auge sticht, ist natürlich Bremen und Hamburg mit einem besonders großen Rückgang. So ist die Frage, ob die Leute alle die Schnauze voll haben, aus den Städten wegziehen und deshalb ihre Wohnung verhökern oder ob der Preis so gestiegen ist oder ob sozusagen der Anteil derer, die da an Zuzug passiert, ob das sozusagen die Quote verwäscht. Das kann ja auch sein. Gerade in Hamburg haben wir ja nach wie vor auch eine wachsende Anzahl von Mitlebenden in dieser wunderschönen Stadt. Ich weiß nicht, wie das in Bremen ist, aber ich nehme mal an, dass es im Moment in allen größeren Städten so ist. Insofern ist die Frage, wie sieht es denn insgesamt in den Städten aus? Also auch wenn jetzt hier die Quote prozentual stark zurückgegangen ist, ist das eine Aussage oder ist das eher so, dass man sagt so, naja, also ist ein Sonderthema für die norddeutschen Städte. Erzähl.
Naja, wir haben insgesamt einfach in den Städten viel, viel weniger Wohneigentumsbildung. Das ist quer durch alle Städte eigentlich, dass die Quote niedrig ist. Ich habe so ein paar Werte mal rausgesucht. Also am niedrigsten tatsächlich von allen Städten ist Leipzig. Da haben wir gerade mal 14% Wohneigentum. Hamburg, es hat 21,5%, Köln 24,5%, München 23,8%, Berlin 16%. Ne? Also auch da zeigt sich so ein gewisses Ost-West-Gefälle. Die Städte haben natürlich das Problem, aber es ist einfach viel Geschosswohnungsbau. Ich glaube, die meisten Menschen wollen schon, wenn sie Wohneigentum bilden, ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus, aber nicht so sehr die Etagenwohnung. Du schüttelst den Kopf, bin ich gleich gespannt, aber das ist tatsächlich ein Phänomen, glaube ich. Und natürlich, es sind einfach weniger Eigentumsangebote. Ne? Es gibt einfach viel mehr Vermieter vielleicht in den Großstädten, die dann auch nicht unbedingt verkaufen wollen. Also Angebot und Nachfrage ist tatsächlich beides. Du hast so einen interessanten Punkt angesprochen. Ne? Klar, gerade die Städte haben natürlich viel Zuwanderung erfahren. Das sind Fachkräfte, die kommen, die vielleicht nur temporär da sind. Das sind Flüchtlinge natürlich. Und das sind natürlich alles Gruppen, die nicht unbedingt Wohneigentum bilden. Also das spielt natürlich schon in diese ganze Statistik auch ein bisschen mit rein. Das kann man sicherlich nicht wegwischen. Aber trotzdem, wir haben schon insgesamt eine relativ geringe Dynamik. Und vor allen Dingen diese Rückgänge, das ist schon bemerkenswert.
Genau, ich habe gerade nur mit dem Kopf geschüttelt und dachte, ha, ich habe dich ertappt. Jetzt weiß ich auch, warum du das serielle Bauen so forcierst, damit die Leute irgendwie noch mehr in diese Form von Eigentum gehen. Oder möchtest du auch die kleinen Eigenheime, also die Standalone-Wohnungen, willst du die auch seriell bauen?
Klar, du kannst auch die Reihenhäuser von der Stange haben. Also das geht.
Oh Mann. Es hört nicht auf. Deine Fantasie des kommunistischen Einheitsanscheins, der kommunistischen Einheitsanmutung. Vielleicht haben wir dann zukünftig die Vogtländerallee in dem Vorort zwischen den Einzelhäusern, die aber alle gleich aussehen und so richtig schöne. Und dann fährst du in deinem Wagen und grüßt die. Ich kann es mir direkt vorstellen.
Genau, die großen Alleen werden dann gebaut, um die Häuser auf dem Kran zu transportieren oder auf den großen Tiefladern.
Genau.
Dafür brauchst du in die Alleen,
genau. Genau, du hast ja diese Tieflader, die haben gleich drei Häuser und die werden dann sozusagen in Abständen hinten einfach so runtergeschippt.
Genau.
Und dann, genau. Ja, genau. Und wenn man dann
die
sowieso gerade.
Die Volksgenossen stellen dann das Volks-Tiny-Haus auf.
So, liebe Zuhörerinnen, so lieber Zuhörer. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wessen Geisteskind der Herr Professor ist. Nee, okay, also Spaß beiseite. Nee, aber, also na klar, ich es war nur ein Spaß, deswegen habe ich den Kopf geschüttelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten Menschen sich auch vorstellen, dann irgendwie sowas wie ein Eigenheim zu haben im Sinne von Eigenheim im romantischen Sinne. Und dafür ist man natürlich eher in der Lage, dann auch eine größere Last zu tragen, was ja so ein Eigenheim immer auch bedeutet. Die Frage, die sich aber natürlich trotzdem stellt ist, die Zinsen zwischen 2011 vor allen Dingen und 22, also bis wir uns dann verwundert die Augen rieben und uns fragten, was ist denn jetzt passiert, waren natürlich wahnsinnig niedrig. Die waren so niedrig, dass man ja zwischendurch sogar Zins und Tilgung im gleichen monatlichen Cashflow-Modell hatte oder sozusagen auf Augenhöhe, was sozusagen die Cashflow-Betrachtung angeht, zu einer Mietzahlung. Und trotzdem hätte man dann ja, oder deshalb hätten wir ja eigentlich erwartet, dass viel mehr Leute umsteigen und sagen, pass auf, wenn ich Zinsen und Tilgung von dieser Mietzahlung auch hinkriege, dann mache ich das doch, weil das ist dann ja sozusagen Bartausch, habe ich gleich gespart und gar nicht mehr ausgegeben, aber warum ist denn das nicht passiert? Sech mi mol.
Ja, also wer uns schon länger zuhört, der kennt ja auch den Wohnkostenreport, da haben wir das ja jährlich dann auch abgedatet und da waren tatsächlich viele Jahre dabei, wo das Kaufen viel günstiger war als das Mieten, dass du ordentlich, ich glaube, bis zu 3% Tilgung leisten konntest, ohne dass du jetzt stärker belastet warst als ein Mieter, also eigentlich ein Traum. Und also quasi die Wohneigentumsbildung umsonst, denn wohnen musst du ja irgendwie, also schon verrückte Zeiten, aber tatsächlich haben es wenig Menschen genutzt und ich glaube, es gibt ein paar Gründe, die das schon erklären. Für mich das Maßgebliche ist einfach dieser Eigenkapitalmangel, den viele Haushalte haben und das ist schon ein Riesenproblem, weil du kannst ja nur...
Eigenkapitalmangel, ist das ein Fachbegriff?
Der Eigenkapitalmangel, ja, klar.
Das ist ja der Hammer. Der Eigenkapitalmangel, dafür sollten wir auch eine extra Folge machen. Die Entwicklung des Eigenkapitalmangels, das ist wirklich großartig. Okay.
Das ist doch nicht ungewöhnlich, dieses Wort.
Nein? Okay. Ich finde Eigenkapitalmangel großartig. So als wenn das Eigenkapital ist, ist so ein Produkt, das man im Supermarkt kauft und wenn das halt nicht verfügbar ist, dann gibt's einen Eigenkapitalmangel.
Ja gut, du musst es dir hart ersparen, ne? Das ist ja das. Also wenn du nicht geerbt hast oder wenn du nicht eine Geschenkung bekommen hast oder im Lotto gewonnen hast, dann hast du eben Probleme. Du musst dir das irgendwie aufbauen oder warst ein sehr cleverer Unternehmer, das kann auch sein. Aber für die meisten Leute ist es einfach schwer und dann muss man einfach sehen, das geht ja von mehreren Enden, ne? Also diese Niedrigzinsphase bedeutet auch, das Sparen ist entsprechend schwierig. Ja, du hast eben nur geringe Zinsen und Zinseszinseffekte beim Sparen. Das ist Punkt eins. Auf der anderen Seite, die Preise sind stark gestiegen. Das heißt, wenn du prozentual zum Kaufpreis eben sparen musst, ist das Ziel immer größer geworden. Und dann haben wir natürlich auch noch den Staat, der sich da gerne noch dran bereichert hat, an dem Boom im Immobilienmarkt und die Grunderwerbsteuer immer weiter erhöht hat. Von 3,5% auf durchschnittlich über 5% und in einigen Bundesländern ja auch auf 6,5%, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, Berlin 6%. Also das ist natürlich eine ganze Menge und da sind viele einfach rausgeflogen. Ja. Und wenn man sich einfach klar macht, dass nur die wenigsten Familien, jungen Familien mehr als 50.000 Euro haben, also ich glaube 60.000 Euro, die Grenze haben wir immer, das sind gerade mal 15% der Mieter. Ja, und bei den jungen Mietern sind es noch mehr und weniger und das bedeutet natürlich, es ist extrem schwierig.
Also das, sagen wir mal schnell, die haben 50.000 was auf der hohen Kante oder 50.000?
Finanzvermögen. Finanzvermögen heißt das heißt Aktien, aber natürlich auch einfach Sparkonten etc. Kann sich ja leicht ausrechnen, was braucht man in so einer Großstadt? Ja, wenn du jetzt eine Eigentumswohnung für 400.000 kaufst und die Bank möchte vielleicht auch noch ein bisschen Eigenkapital sehen, die Nebenkosten, Makler, Notar, da bist du ja schnell bei 20%, die du gespart haben musst. Das heißt, du bist bei 400.000 schon schnell bei 80.000. die man mal eben auf den Tisch legen muss. Und das ist einfach eine ganze Menge. Und selbst wenn es weniger
zumal
ist.
Zumal 400.000 in Hamburg jetzt auch nicht gerade irgendwie 1A Lage ist, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Das, und
genau.
Nicht irgendwie, also da reden wir dann über eine Summe, wofür wir auch nicht die Top-Immobilie kaufen können. Und trotzdem muss man schon richtig was hinblättern.
Genau, genau. Wenn du im Umland bist, kriegst du da vielleicht was Ordentliches. Aber wie gesagt, 80.000, das ist eine ganze Menge Geld. So, das Zweite ist, glaube ich, auch, dass wir eine große Konkurrenz durch die Anleger erlebt haben. Ja, dass viele Kapitalanleger einfach schneller waren. Und es ist natürlich einfach so, dass der Kapitalanleger, also sagen wir mal, der schnellste ist vielleicht der institutionelle Anleger gewesen. Ne? Der hat mitunter vom Projektentwickler den kompletten Bestand gekauft und gesagt, ich nehme das alles und ich brauch's auch keinen Discount, ich nehme das und vermiete. Klar, hat sich für den natürlich gerechnet. Die Kapitalanleger waren auch mitunter schneller. Die müssen sich so eine Immobilie vielleicht gar nicht angucken. Die gucken auf die Zahlen und sagen, rechnet sich, gut. Eigennutzer möchten natürlich schon auch mal eine Besichtigung machen und überlegen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir hier so einen deutlichen Nachteil hatten für Selbstnutzer. Die Zahl der Kapitalanleger ist tatsächlich um 1 Million im letzten Jahrzehnt gestiegen, von 4 Millionen auf 5 Millionen. Also das spielt schon eine Rolle. Naja, und dann haben wir natürlich auch das ganze Thema Familienbildung, mehr Singles. Auch das ist natürlich ein Thema. Also umso später man anfängt mit der Familiengründung, umso größer ist natürlich die Herausforderung, umso weniger Zeit habe ich zum Tilgen. Wir haben mehr Single-Haushalte, die vielleicht auch flexibel bleiben wollen, was das Wohnen angeht, vielleicht mehr Jobwechsel und natürlich auch das ganze Thema Landflucht. Ja, also wenn die Leute alle in die Stadt ziehen und das Angebot in der Stadt einfach geringer ist an eigentumsbildenden Maßnahmen, naja, dann wirkt sich das natürlich auch negativ aus. Also das sind sicherlich Punkte, die da relevant sind, aber für mich, wie gesagt, der Eigenkapitalmangel, ja, nicht vergessen, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Woran leiden Sie denn, mein Herr? An Blutarmut? Nee, Eigenkapitalmangel. Vielleicht können Sie mit Zink substituieren.
Gold. Okay.
Gold, ja, genau. Dann könnten Sie hinterher vielleicht weniger gut zubeißen. Nee, also, aber ja, genau. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, und das ist ja unser Thema seit der, ich glaube, zweiten oder dritten Folge, das Thema Eigentumsbildung. Sollte sich die Politik darum kümmern? Also ist das etwas, ich meine, wenn du hattest es vorhin erwähnt, so zur Wende gab es in einigen Ländern dann die Wohnung, in der man wohnte, geschenkt. Das ist natürlich irgendwie so für Generationen, die es dann nicht verzocken, auch eine gute Grundvoraussetzung. Bestimmt nicht für alle, aber für einige. Ist das eine politische Aufgabe? Sagt man, okay, im Übrigen, liebe Bürger, ich kassiere euch nicht nur ab, sondern ich sorge auch dafür, dass ihr nicht ins Bodenlose fallt. Das haben wir ja zum einen in den Gedanken der Sozialsysteme und müsste nicht eigentlich sowas wie Wohneigentumsbildung auch staatliche Fürsorgepflicht sein. Also sag ich mal so als Sozialist auf der anderen Seite. Meine Herren, wir sind ja auch ganz schön auf Abwägen manchmal, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was sagst du? Willst du hier den Eigentumsmangel politisch beseitigen oder den Eigenkapitalmangel?
Also bevor wir zu den Maßnahmen kommen, vielleicht wirklich nochmal, warum sollte man sich drum kümmern tatsächlich und warum ist das auch ein Thema?
Sollte sich überhaupt gekümmert werden?
Es war nämlich unsere erste Folge, ne? 5 gute Gründe, glaube ich, für mehr Wohneigentum.
Richtig, stimmt sogar.
Gerne nochmal reinhören. Also für mich ist das Thema tatsächlich nicht, dass wir jetzt unbedingt alle zwangsweise ins Wohneigentum bringen sollten. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, dass wir uns da mehr drum kümmern und eben überlegen, wie die Rahmenbedingungen auch verbessert werden können. Und warum? Es gibt einige gute Gründe dafür. Das erste Thema ist für mich Altersvorsorge. Wir sind in einer Welt, wo wir viel, viel sparen müssen und wo es Sinn macht, dass man das eben auf verschiedenen Säulen tut. Natürlich gibt es die gesetzliche Rentenversicherung, aber das ist mehr eine Basisabsicherung mittlerweile. Dann gibt es vielleicht eine betriebliche Altersvorsorge, vielleicht auch einen Fondssparplan oder irgendwas. Klar, das bringt auch was, aber wenn ich eben in der Lage bin, Eigentum zu bilden, dann spare ich mir natürlich später die Miete, was eben auch wichtig ist. Und ich habe einen Vermögensgegenstand, den ich mitunter auch einsetzen kann. Ja? Das heißt, ich kann diese Immobilie dann später auch nochmal beleihen, wenn ich Geld brauche. Oder ich kann sie auch verkaufen, wenn es hart auf hart kommt, weil ich beispielsweise einen Pflegeplatz brauche oder ähnliches. Also von daher, die Immobilie ist da schon ein wichtiger Baustein. Das zweite ist für mich insgesamt das Thema Vermögensbildung. Wir sehen einfach, dass in Ländern, wo die Wohneigentumsquote höher ist, das Eigentum oder das Vermögen insgesamt gleichmäßiger verteilt ist, weil eben Wohneigentum wichtiger Baustein ist und weil es das ist, was die meisten Menschen eigentlich in den meisten Ländern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, am besten umsetzen können. Weil man muss ja sowieso wohnen und dann kann ich auch in den eigenen vier Wänden wohnen. Im Übrigen, das ist ja sowieso für mich immer so eine Frage. Im Alltag sind wir immer so gepolt, das, was ich regelmäßig nutze, das kaufe ich mir. Das, was ich ab und zu brauche, das leihe ich mir. Ja? Also das heißt, den Wagen, mit dem ich jeden Tag fahre, den kaufe ich natürlich. Während ich vielleicht den Schlagbohrer, den ich nur einmal im Jahr brauche, mir vielleicht im Baumarkt leihe. Ne? Du nutzt das wahrscheinlich häufiger, aber egal. Nach dieser Logik handeln wir überhaupt nicht im Wohnungsmarkt. Und das ist vielleicht auch spannend. Und das dritte vielleicht, aber der seriöse Grund, ich glaube, es gibt auch ein Aufstiegsversprechen. Das ist immer noch ein Aufstiegsversprechen. Das ist auch das, was viele Menschen haben wollen. Du hast am Anfang mal gesagt, die Gen Z, die möchte vielleicht gar nicht Wohneigentum bilden. Ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das für die meisten Menschen schon auch schöner ist, wenn man Eigentum hat. Und gerade heute kannst du damit ja auch vielleicht sogar mehr machen. Du kannst es dann untervermieten, du kannst es ja später überhaupt vermieten, wenn du möchtest. Also es gibt da durchaus ein paar gute Gründe. Auch die Sharing Economy bietet da eigentlich sogar noch ein paar Ansatzpunkte, dass du sagen kannst, ich kann damit mehr machen. Und wie gesagt, es ist schon ein gewisses Aufstiegsversprechen. Ich partizipiere am Kapitalstock der Volkswirtschaft. Und das, da ist das Wohneigentum quasi der einfachste Weg dazu. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch der Mietwohnungsmarkt. In der Literatur heißt es immer, Eigentum ist eben auch ein Schutz gegen steigende Mieten. Und das erleben wir in den Städten. Die Mieten steigen, der Druck ist groß. Wenn ich Eigentümer bin, niemand kann mich verdrängen. Ich kann nicht gentrifiziert werden. Ich kann mich entscheiden zu verkaufen, weil das Angebot so verlockend ist. Okay, dann nehme ich das Geld aber auch mit. Also insofern ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein letzter Punkt vielleicht, wir wollen ja auch eine gewisse Entzerrung haben zwischen Stadt und Land. Und die erreichen wir nur dann, wenn eben mehr Menschen auch in ländlichere Regionen oder in Umlandgemeinden ziehen. Und ein wesentliches Argument für viele ist dann einfach, naja, dann habe ich eben auch die Chance auf Eigentum. Also auch das sollten wir nicht außen vor lassen. Insofern gibt es da für mich gute Gründe, sich mehr um Wohneigentum zu kümmern.
Genau so. Ich kommentiere das jetzt mal nicht weiter. Ich habe nur zwei, drei Fragen, aber das können wir gleich bei den Maßnahmen noch tun. Das ist nämlich jetzt die letzte Frage. Was sollte die Politik tun oder sollte die Politik was tun? Du hast gesagt, es gibt ein paar gute Gründe. Ich möchte nur eine Bemerkung machen, weil ja oft behauptet wird, und das fällt ja dem einen oder anderen von uns als Entwickler oder Eigentümer auch auf die Füße, dass man nur geschützt ist vor Gentrifizierung, wenn man besitzt. Bei dem deutschen Mietrecht kann man das nicht ernsthaft behaupten. Also das deutsche Mietrecht ist so stark, die Vertreibung über Gentrifizierung ist da auch nicht so ohne weiteres möglich. Vor dem Dilemma steht ja der ein oder andere von uns, der da ganz gerne auch mal entwickeln würde. Und dann hat er aber irgendwie so ein paar Hartgesottene, die sich einfach nicht bewegen lassen wollen, weil es doch eigentlich alles in Ordnung ist, die letzten 30 Jahre schon in Ordnung und so. Und da hat man dann fast keine Handhabe, es sei denn mit Engelszungen und guten Angeboten. Insofern, also ich glaube, das Hauptargument liegt vor allen Dingen daran, dass man dann auch an den Aufwertungen partizipiert, dass man da sozusagen jedes Mal mitsteigt, wenn sozusagen die Preise steigen. Und ich glaube,
du hast natürlich recht. Das Mietrecht ist da sehr strikt. Es müsste vielleicht gar nicht so strikt sein, wenn wir mehr Wohneigentum hätten. So kann man es auch interpretieren. Aber es ist natürlich so, es gibt dann, also der Mieterbund würde jetzt wahrscheinlich argumentieren, aber die Eigenbedarfskündigung. Und was ist, wenn der Vermieter bösartig saniert oder wenn er dann auf einmal den Strom abstellt am Wochenende? Und also wenn man sich vor sowas Sorgen macht, was ja durchaus viele Menschen tun und gerade vielleicht viele linke Politiker sich Sorgen machen, dann würde ich sagen, nein, dann guck doch, dass die Leute Eigentümer werden. dann gibt es diese Sorgen auch nicht mehr.
Genau, das passt nicht so gut ins Bild. Wobei natürlich, da sind wir wieder bei der deutschen Volksseele, ne, die sich sogar für den Fall versichert, dass der Versicherungsteilnehmer im Schadensfall nicht versichert ist. Ist ja kein Spaß, so eine Haftpflichtversicherung habe ich selber auch abgeschlossen. Insofern, ja, okay. Ich könnte natürlich
ist
auch
nicht
mal
das stärkste Argument für Wohneigentum. Ne? Das ist einfach ein Zusatzargument.
Genau, und möglicherweise gerade so im linken Spektrum, vielleicht mag man ja auch, und das ist, ich weiß gar nicht, vielleicht gehört es nicht zur eigenen Haltung, Wohneigentum zu bilden, weil irgendwie ist das ja auch sehr kapitalistisch und möglicherweise ist es ja auch bequem, eine Wählerschaft zu haben, die für diese Argumente des Mietheiß total anfällig sind. Das ist ja deutlich, also mit den Ängsten der Menschen kann man ja deutlich einfacher Politik machen, als wenn man dann so mühsam Argumente finden muss und so. Das ist ja auch alles irgendwie... Finde ich auch anstrengend.
Also ich erinnere mich an ein soziologisches Papier zu Berlin, wo dann Menschen befragt worden sind, die irgendwie Eigentum geerbt haben. Und da war tatsächlich dann auch eine Eigentümerin, die sagte, sie fühlt sich sehr unwohl damit, dass sie das jetzt geerbt hat und dass sie dieses Eigentum hat. Das findet sie eigentlich nicht richtig.
Okay.
Also so eine Haltung gibt es.
Ja, mit Grüßen an Napoleon, der den Adel ja auch in die Schranken verwiesen hat. So sollte man die Wohnungseigentümer ja auch klein halten. Also sozusagen die neue Adelsschicht, wenigstens in den Städten. Genau, mit Grüßen an das linke Spektrum unserer Politik. Und jetzt aber trotzdem die Frage, was sollten sie denn tun, so sie denn doch sich dafür verantwortlich sehen, ihre Bürger, die sie ja so gerne zur Kasse bitten, auch in die Situation zu versetzen, möglichst nachhaltig Steuerzahler zu sein? Gibt's Maßnahmen, die man einfach ergreifen könnte? Mach mal 1, 2, 3, 4, 5. Du weißt ja, Kolibri, Aufmerksamkeitsspannen inzwischen überall, auch bei politisch Aktiven. Die
ja, das
könnten wir dann rausschneiden.
durchaus ein eigenes Thema fast. Ich glaube, vom Grundsatz her muss man sich einfach klar machen, im Steuersystem haben wir eigentlich eine Ungleichbehandlung drin. Ja, also der Kapitalanleger hat da schon Vorteile gegenüber dem Selbstnutzer. Und das ist sicherlich auch ein Thema. Und gerade die Kombination aus Abschreibung und steuerfreier Veräußerung ist da schon ein gewisser Vorteil. Das muss man anerkennen. Das möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Aber wenn man das anerkennt, dann muss man sagen, okay, dann müsste der Selbstnutzer schon auch einen gewissen Ausgleich bekommen. Und das wird in vielen Ländern auch so umgesetzt, indem zum Beispiel dann die Grunderwerbsteuer niedriger ist für den Selbstnutzer, indem er zum Beispiel einen Freibetrag erhält, indem er vielleicht auch einen die Schuldzinsen von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen kann. Das sind durchaus Maßnahmen, die da relevant sind. Ich wäre jetzt vor allen Dingen dafür, bei der Grunderwerbsteuer danach zu bessern und endlich den Freibetrag für die Grunderwerbsteuer für den Selbstnutzer auch einzuführen. Das wäre ein wichtiger Punkt, weil es eben auch die Transaktionskosten deutlich senken würde. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtig, dass wir das Kaufen erleichtern, ja, dadurch, dass wir eben diese Transaktionskosten senken. Da kann man auch über andere Themen noch nachdenken. Das führt aber auch zu weit, aber natürlich Notarkosten, natürlich kann man auch über Maklerkosten, Bestellerprinzip etc. nachdenken. Das sind alles Maßnahmen, die da relevant sind. Darüber hinaus würde ich tatsächlich auch über Nachrangdarlehen nachdenken. Nachrangdarlehen heißt, der Staat unterstützt die Wohneigentumsbildung nicht durch eine üppige Subvention, sondern dadurch, dass er ein Darlehen vergibt, das als Eigenkapitalersatz genutzt werden kann. Das kostet den Staat nicht so schrecklich viel, aber damit kann man eben auch diesen Eigenkapitalmangel deutlich überspringen. Das ist da ein wichtiger Punkt. Also das sind so Maßnahmen, die man ergreifen kann, die auf jeden Fall helfen würden. Und über ein Thema wie das Umwandlungsverbot würde ich eben auch nochmal nachdenken. Heute ist es ja so, dass in vielen Städten, gerade in Berlin, ich glaube auch in Hamburg, untersagt ist, dass dass ein Mehrfamilienhaus aufgeteilt werden kann, das einzeln verkauft werden kann. Das belastet natürlich gerade die Eigentumsbildung. Denn dann habe ich erst recht kein Angebot. Wenn ich Eigentum bilden will, dann kann ich das nicht. Und ich würde auch bei solchen Fällen stärker darauf drängen, dass die Mieter eben das Vorkaufsrecht auch nutzen können. Gerade da würden ja auch Nachrangdarlehen helfen. Gerade da würde auch eine niedrigere Grunderwerbsteuer helfen. Also da kann man einige Maßnahmen ergreifen, die gar nicht so viel kosten würden, aber eben deutlich mehr Möglichkeiten schaffen, tatsächlich Wohneigentum zu bilden.
Ich persönlich finde die Idee mit dem Nachrangdarlehen am besten und die ganzen anderen Regulierungsthemen sind auch welche, aber wenn man wirklich da was tun kann, das wäre eine einfache, eine schnelle Maßnahme. Das ist das, was ich, wo ich denke, weil auch wenn ich jetzt darüber nachdenke, wir fordern jetzt also die Senkung der Grunderwerbsteuer und dann machen sie 3% und es ändert nichts an dem grundsätzlichen Problem. Weil natürlich ist dann das 3% und es ist viel Geld, aber wenn ich insgesamt in 20% berappen muss, dann sind 17 jetzt noch nicht so ein Riesenschritt nach vorne. Während, wenn man sagt, okay, das mit den Anschaffungskosten, die zu senken, das gucke ich mir auch noch an, aber damit alle gleichzeitig zu den gleichen Bedingungen über den Zaun springen können, gebe ich hier ein Nachrangdarlehen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht.
Ja, es ist die Mischung, glaube ich, ne? Und ich höre das auch, ich habe das letztens auf LinkedIn auch, da ging es auch nochmal um Grunderwerbsteuer, da sagt auch einer, naja, was bringt denn 2% oder was bringt denn 3%? Naja, aber es sind eben Schwellenhaushalte. Ne? Es sind schon Haushalte, die dann reinspringen können und das macht schon auch was aus. Ja? Also insofern würde ich das nicht unterschätzen. Ich meine, sonst kannst du ja auch immer in die andere Richtung argumentieren, kann ja das Land sagen, ja, jetzt noch 2% draufgesattelt, wer sich deswegen Wohneigentum nicht leisten kann. Also das ist ja auch nichts. Ich glaube, da muss man aufpassen mit solchen Diskussionen.
Ja, okay. Wir wollen nicht arrogant gegenüber wir denjenigen Schwellenhaushalten mit Eigenkapitalmangel werden. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur sagen, ich glaube, einen größeren Effekt würde man mit Nachrangdarlehen dann erzielen. Ich danke dir, Michael, fürs Aufdröseln dieses Themas. Ich danke dir da draußen fürs Zuhören und für dein Interesse. Für den Fall, dass es Fragen gibt, die wir noch nicht beantwortet haben oder ihr uns Projekte verkaufen wollt oder du mir eine Tennishalle vermieten willst oder, unten findest du die Kontaktdaten zu mir, zu uns und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, genießt das gute Herbstwetter. Dir auch alles Gute, Michael. Bayer Leverkusen ist ja im Moment, ne, die Kirsche auf der Torte. Zumindest fußballerisch. Insofern, alles Gute.
Ist schon noch Potenzial da oben.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.